Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 20, eigentlich ab Vers 9, weil wir letztes Mal schon mit diesem Kapitel begonnen hatten. Aber des Zusammenhangs wegen lesen wir nochmals ab Vers 1. Es geht hier in Lukas 20 und 21 um Dienstag vor Karfreitag. Und den ganzen Tag über gab es Diskussionen im Tempel, und zwar harte Diskussionen. Wenn wir gleich zu Beginn, bevor wir lesen, noch einen Vers in Erinnerung rufen, Lukas 21, wo der Herr Jesus seinen Jüngern erklärt, wenn sie einmal verfolgt werden, liest jemand Lukas 21, Vers 13?
Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzt es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu sinnen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können.
Den Jüngern, er werde ihnen, wenn sie herausgefordert werden, Weisheit geben. Er sagt hier, ich werde euch Mund und Weisheit geben. Und diese Weisheit, die er hat, die sehen wir heute in Kapitel 20. Wie er mit ganz verschiedenen Gruppen des Judentums spricht, wie er auf die Fragen eingeht, in jedem Fall wieder auf eine andere Art und Weise, immer angemessen an die Situation. Da lernen wir etwas, was seine Weisheit ist im Umgang mit den Menschen und in der Argumentation über die Wahrheit. Und das hat direkten Bezug auf uns, denn er will uns auch diese Weisheit geben, wenn es nötig ist. Also in dem Sinn lesen wir nochmals Lukas 20, Vers 1.
Und es geschah an einem der Tage, als er das Volk im Tempel lehrte und das Evangelium verkündigte, da traten die hohen Priester und die Schriftgelehrten mit den Ältesten herzu und sprachen zu ihm und sagten, sage uns, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir diese Vollmacht gegeben hat? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen und sagt mir, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder vom Menschen? Sie aber überlegten miteinander und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das ganze Volk uns steinigen, denn es ist überzeugt, dass Johannes ein Prophet ist. Und sie antworteten, sie wüssten nicht, woher. Und Jesus sprach zu ihnen, so sage auch ich euch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste für lange Zeit außer Landes. Und zur bestimmten Zeit sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch den und behandelten ihn verächtlich und schickten ihn leer fort. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Sie aber verwundeten auch diesen und warfen ihn hinaus. Der Herr des Weinbergs aber sprach, was soll ich tun? Ich will meinen geliebten Sohn senden, vielleicht, wenn sie diesen sehen, werden sie sich scheuen. Als aber die Weingärtner ihn sahen, überlegten sie miteinander und sagten, dieser ist der Erbe, lasst uns ihn töten, dass das Erbe unser werde. Und als sie ihn aus dem Weinberg hinausgeworfen hatten, töteten sie ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs ihnen tun? Er wird kommen und Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie aber das hörten, sprachen sie, das sei fern. Er aber sah sie an und sprach, was ist denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Und wen er aber fallen wird, auf den er aber fallen wird, den wird er zermalmen. Und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten zu dieser Stunde die Hände an ihn zu legen, und sie fürchteten das Volk. Denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis auf sie hin gesagt hatte. Und sie beobachteten ihn und sandten Auflaurer aus, die sich stellten, als ob sie fromm wären, um ihn in der Rede zu fangen, damit sie ihn der Obrigkeit und der Macht des Statthalters überliefern könnten. Und sie fragten ihn und sagten, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes in Wahrheit lehrst. Ist es uns erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Aber er nahm ihre Arglist wahr und sprach zu ihnen, was versucht ihr mich? Zeigt mir einen Denar. Wessen Bild und Aufschrift hatte? Sie aber antworteten und sprachen, des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn in seinem Wort vor dem Volk nicht fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Es kamen aber einige der Sadduzäer herzu, die einwenden, es gäbe keine Auferstehung, und fragten ihn und sagten, Lehrer, Mose hat uns geschrieben, wenn jemand des Bruders stirbt, der eine Frau hat und ist kinderlos, dass sein Bruder die Frau nehme und seinem Bruder Nachkommenschaft erwecke. Es waren nun 7 Brüder, und der erste nahm eine Frau und starb kinderlos, und der zweite und der dritte nahm sie, ebenso aber auch die 7, sie hinterließen keine Kinder und starben. Zuletzt aber starb auch die Frau. In der Auferstehung nun, wessen Frau von ihnen wird sie sein? Denn die 7 hatten sie zur Frau. Und Jesus sprach zu ihnen, die Söhne dieser Welt heiraten und werden verheiratet. Die aber würdig geachtet werden, jener Welt teilhaftig zu sein und der Auferstehung aus den Toten, heiraten nicht, noch werden sie verheiratet. Denn sie können auch nicht mehr sterben, denn sie sind Engeln gleich und sind Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat auch Mose beim Dornbusch angedeutet, wenn er den Herrn, den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist aber nicht Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn für ihn leben alle. Einige der Schriftgelehrten aber antworteten und sprachen, Lehrer, du hast gut gesprochen, denn sie wagten nicht mehr, ihn über irgendetwas zu befragen. Er aber sprach zu ihnen, wie sagen sie, dass der Christus Davids Sohn sei? Und David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. David also nennt ihn Herr, und wie ist er dann sein Sohn?
Ja, wo bist du hierher? Vielen Dank. Wir haben bereits gesehen, wir sind hier in der Passionswoche. Und diese Woche, von Palmsonntag bis zum Sonntag der Auferstehung, ist so wichtig in der Bibel, dass, wenn man alle Verse zusammenrechnet, die von dieser Woche sprechen in den 4 Evangelien, und die Gesamtsumme aller Verse der 4 Evangelien durch diese Zahl teilt, stellt man fest, dass ca. 32% der Evangelientexte mit dieser einen Woche zu tun haben. Also ein Drittel der Evangelien beschäftigt sich mit einer Woche. Wenn man denkt, die Evangelien sind doch Biografien, Lebensbeschreibungen des Herrn Jesus, aber ein Drittel beschäftigt sich mit einer Woche aus diesen 33 Jahren. Das zeigt uns, wie wichtig diese Woche ist. Und sie steuert eben von Anfang an auf den Höhepunkt hin, das Werk der Erlösung an Karfreitag und dann die siegreiche Auferstehung am dritten Tag, am Sonntag. Wir haben gesehen, in Kapitel 19, da wird der Einzug nach Jerusalem beschrieben, ab Vers 28. Das war eben Sonntag. Die genaue Chronologie dieser Tage kann man ermitteln nur mit dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium gibt wirklich genau an, mit Zeitangaben, was an jedem Tag geschehen ist, sodass man strikt diese Chronologie eben aufstellen kann, aufgrund dessen, was da steht. Also, am Sonntag haben wir gesehen, der triumphale Einzug, der König, der Könige kommt nach Jerusalem. Aber, was wir dann gesehen haben im Anschluss, ab Vers 45, die Tempelreinigung, die fand bereits am nächsten Tag statt, am Montag. Und das war eine enorme Herausforderung, denn der Sanhedrin, der oberste Gerichtshof, der seinen Sitz seit dem Jahr 30 in der königlichen Säulenhalle hatte, diese prächtige Südhalle des Tempels in der Südostecke, der hatte die Erlaubnis gegeben, dass man im Tempel verkaufen darf. Und jetzt kommt ein Mann aus Galiläa und jagt alle Verkäufer hinaus. Er hat sich also im Gegensatz zum höchsten Gerichtshof gestellt. Und deshalb stellt sich die Frage, mit welchem Recht kann er das tun? Wenn er eine Vollmacht hat, die höher ist als der höchste Gerichtshof Israels, ja, dann kann er das tun. Aber wenn er das nicht hat, dann müsste er sterben. Denn 5. Mose erklärt, wenn einer diesem höchsten Gerichtshof an dem Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lassen wird, das ist Jerusalem, widersteht, muss er sterben. Und das erklärt, warum dann eben in Kapitel 20, Vers 1, wo wir nun Dienstag haben, die hohen Priester kommen, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Das sind Mitglieder des Sanhedrins. Und die stellen die Frage, in welcher Vollmacht tust du diese Dinge? Sie fragen also, woher hast du eine Vollmacht, die höher ist als der Sanhedrin? Diese Vollmacht hat er, wenn er der Messias ist. Aber der Herr Jesus sagte nicht einfach, ich bin der Messias und darum kann ich das. Sondern er stellt eine Gegenfrage. Die Taufe von Johannes, war sie von Gott oder war sie von den Menschen? Und diese Frage war ganz entscheidend, denn Johannes der Täufer wurde von der Volksmasse in Israel damals anerkannt als echter Prophet von Gott. Aber die führenden Leute, die ließen sich nicht von Johannes taufen, im Gegensatz zu unzähligen aus dem Volk. Und sie merkten, wenn wir sagen, sie war nicht von Gott, dann wird das Volk auf sie losgehen. Und sie haben ihre Vollmacht, ihre Autorität verwirkt. Wenn sie sagen, das war von Gott, dann wird er sagen, warum habt ihr nicht geglaubt? Dann ist die Frage beantwortet. Ich bin der Messias, denn Johannes der Täufer hat ihn als Messias angekündigt. Und darum sagten sie, und das war eine Lüge, wir wissen es nicht. Und der Herr Jesus sagte, ich sage euch auch nicht. Wenn sie so unwahrhaftig sind, gibt er keine Antwort mehr. Und das zeigt uns übrigens, dass das, was wir vielleicht als Kinder gelernt haben, Gegenfragen sind unhöflich, nicht ganz stimmt. Das kann unhöflich sein. Und es ist nebenbei gesagt sehr jüdisch. Einer hat einmal an Juden gefragt, warum stellt ihr immer Gegenfragen? Und dann sagte er, wieso eigentlich nicht? Also, es ist sehr jüdisch, aber es kann auch unhöflich sein, aber der Herr Jesus zeigt uns hier in diesem Beispiel, das kann wirklich das sein, was die Weisheit Gottes ist, in einem bestimmten Fall eine Gegenfrage zu stellen. Aber damit war die Sache für den Herrn nicht erledigt, sondern er fügt ab Vers 9 ein Gleichnis hinzu. Aber da richtet er sich an die Volksmenge. Er fing aber an, zu dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Also auf dem Tempelplatz, wo diese Diskussion von Kapitel 20 stattfinden, da war eine riesige Volksmenge mit dabei, die hat das alles mitbekommen, diese Auseinandersetzung zwischen den Führern des Volkes Gottes und dem Herrn. Und darum hat der Herr das Volk auch mit einbezogen. Und dieses Gleichnis ist eigentlich eine wunderbare, knappe Darstellung der ganzen Geschichte des Alten Testaments.
Ja? Nimmt er da nicht Bezug zu Jesaja 5?
Doch, eben. Und Jesaja 5 sagt ja genau, dass da geht es ja um den Weinberg, den Gott gepflanzt hat. Und dort wird auch gleich erklärt, was diese Symbolik Weinberg bedeutet. Also man kann für sich Jesaja 5 lesen, ab Vers 1. Da haben wir dieses Lied vom Weinberg Gottes. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fetten Hügel. Und so weiter. Und dann wird aber gleich gedeutet, liest du Edmund Vers 7?
Denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanze seiner Lust.
Und er wartete auf Rechtsspruch, und siehe da, Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit.
Ja. Also, hier wird klar gesagt, dieser Weinberg symbolisiert Israel. Und damit ist auch klar, diese Weingärtner, das sind die Führer des Volkes Israel. Genau um die geht es jetzt. Und nun, das Alte Testament wird noch kürzer zusammengefasst als in diesem Gleichnis in Hebräer 1. Lesen wir es dazu. Dann haben wir gerade die Auslegung des Gleichnisses. Liest du, Edmund, Hebräer 1, 1.
Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet, dem Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und...
Wirklich nur um Vers 1, vielen Dank. Also, die Geschichte des Volkes Israel wird so beschrieben, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte der Propheten, die gekommen sind und die haben sehr oft gesprochen, das heißt vielfältig, und die haben gesprochen auf ganz verschiedene Arten. Sie haben Lieder gedichtet, sie haben prophetische Botschaften gesprochen, sie hatten Visionen, sie hatten Auditionen, das heißt, sie hörten einfach die Stimme Gottes und die mussten sie wieder weitergeben. Und eben auf vielerlei Weise, auf ganz unterschiedliche Art, hat Gott ehemals zu den Vorfahren der Hebräer, des jüdischen Volkes, gesprochen in den Propheten, und dann kam der Höhepunkt. Am Ende dieser Tage des Alten Testaments, da hat Gott gesprochen im Sohn. Da schickt er seinen Sohn. Und genau das haben wir hier in diesem Gleichnis. Vers 10. Zu einer bestimmten Zeit schickt der Besitzer des Weinberges, das ist Gott, Gott Vater, einen Knecht zu den Weingärtnern. Und der wird aber geschlagen und leer fortgeschickt. Das ist so ein Beispiel von einem Propheten, der das Schicksal erlitten hat, dass das Volk Israel ihn abgelehnt hat. Und immer wieder ist das geschehen, dass die Propheten verfolgt wurden und getötet wurden. Und dann Vers 11, ein zweiter Knecht, wieder ein Bild von einem weiteren Propheten, der wird gesandt, aber er wird verächtlich behandelt. In 2. Chroniker 36 haben wir sogar ein Beispiel, dass sie die Propheten nachäfften. Also so ihre Art, nicht wahr, zu sprechen, verächtlich und zum Spott nachgemacht haben. Behandelt ihn verächtlich, schickt ihn leer fort. Und dann Vers 3, einen dritten, er wird verwundet und hinausgeschmissen aus dem Weinberg hinaus. Und dann kommt der Höhepunkt. Der Herr des Weinbergs schickt seinen geliebten Sohn. Und das ist jetzt natürlich ganz klar, wer das ist. Das ist eben der Herr Jesus. So wie Hebräer 1,1 sagt, am Ende dieser Tage hat Gott gesprochen im Sohn, in der Person seines Sohnes. Und was machen sie mit ihm? Genau das Gleiche, was ständig die Generationen vorher mit den Propheten gemacht haben. Sie töten ihn. Und damit zielt der Herr Jesus natürlich genau direkt auf den Sanhedrin, der da am Dienstag, noch in wenigen Tagen danach, am Freitag ihn zum Tod verurteilen werden. Also ein prophetisches Gleichnis, so eindrücklich, der geliebte Sohn wird hinausgeworfen, aber, sagt der Herr, das wird Konsequenzen haben. Vers 16, er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das heißt, es wird ein furchtbares Gericht kommen, was sich dann eben im Jahr 70 erfüllt hatte, als die Römer Jerusalem belagerten, in einem Krieg von 140 Tagen dem Erdboden gleich machten, mitsamt dem Tempel, mehr als 1 Million Tote. Unzählige wurden gekreuzigt rund um Jerusalem, 97.000 in die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Also gewaltig diese Prophetie und diese knappe Zusammenfassung des Alten Testaments bis rüber zu den Ereignissen, die in den Evangelien berichtet sind. Und die Reaktion des Volkes, das sei ferne. Also die sagen, sowas darf es ja nicht geben. Und trotzdem, wenige Tage nachher ist das Realität geworden, dass sogar eine Volksmenge, aber aufgepeitscht durch die Führer, vor Pilatus schreit, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Also ganz, ganz dramatisch, was hier geschieht. Und wir lesen in Vers 15, es heißt von dem geliebten Sohn, er wurde hinausgeworfen und getötet. Und in Hebräer 13, Vers 12, was lesen wir da? Genau wie sich das erfüllt hat am Freitag. Nur Vers 12.
Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten.
Ja, außerhalb des Tores, das heißt außerhalb der Stadt auf Golgatha, in einem ausgedienten Steinbruch draußen vor dem Gennat-Tor, das man übrigens in jüngerer Vergangenheit ausgegraben hat. Nach dem Sechstagekrieg war das möglich, im jüdischen Quartier auszugraben. Und da hat man dieses Gennat-Tor in der zweiten Stadtmauer von damals gefunden. Und da draußen ist der Ort Golgatha. Der Sohn wird hinausgeworfen. Und der Herr Jesus, das haben wir aber letztes Mal schon angeschaut, zitiert in dem Zusammenhang, als das Volk sagt, das sei ferne, zitierte aus Psalm 118. Den Vers 22, den wir letztes Mal ausführlicher behandelt haben, Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und wir haben gesehen, der Stein, das ist eine Bezeichnung für den Messias. Und auch der Eckstein. Wir kommen auf das gerade noch ausführlicher, um das zu belegen. Aber von diesem Eckstein, der den Messias bezeichnet, wird gesagt, die Bauleute haben ihn verworfen. Und im Aramäischen von damals hat das Wort Bauleute bedeutet die Lehrer des Gesetzes. Eben die, die zur Auferbauung das Wort Gottes verkündigen sollten, die wurden genannt die Bauleute. Und so war also die Verbindung gerade sofort klar. Wenn der Herr sagt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, der macht dem Volk klar, ihr sagt, das sei ferne. Aber genau das hat die Schrift vorausgesagt. Die jüdische Führerschaft wird den Messias verwerfen. Das ist gar nicht so etwas Unglaubliches. Es wird so kommen. Und dann sagt er zwei Dinge von diesem Stein. Nämlich was in Vers 18?
Dass er auf jene fallen wird.
Er fällt auf gewisse. Nein. Ja, er fällt auf gewisse, aber das ist schon die zweite Gruppe.
Ja,
aber das ist schon richtig. Er fällt auf gewisse und die werden dann die werden zermalmt. Steht bei dir zerschmettert? Ach so, es sollten zwei verschiedene Ausdrücke sein. Also die Elberfelder hat korrekt, jeder, der auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen irgend er aber fällt, den wird er zermalmen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber bevor ich das noch erkläre, jemand wollte noch zwischendurch was sagen, oder nicht? Also, gut. Dann schauen wir uns mal an. Das ist eine Anspielung auf Jesaja 8 und auf Daniel 2. Und zwar, wenn wir aufschlagen Jesaja 8, dort finden wir eine Stelle, die schon die alten Rabbiner, also ich kann das zeigen in der rabbinischen Literatur, da haben die alten Rabbiner schon diesen Vers angewandt auf den Messias. Sie haben gesagt, das ist der Messias, der hier beschrieben wird in Vers 14. Liest du bitte Edmund 14 bis 15.
Also Jesaja 8. Ja. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchens für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden.
Ja, danke. Also, wir haben gesagt, das ist der Messias. Und der Messias wird hier beschrieben als der Stein des Anstoßes, der Fels des Strauchens. Also, da wird gesagt, dass eben der Messias abgelehnt werden wird und dass man sich an ihm ärgern wird und über ihn stolpern wird. Und wer natürlich über diesen Fels, muss ich vorstellen, so ein Felsbrocken im Boden drin, ein Teil kommt raus und da ist ein Weg, der da durchführt und einer stolpert über diesen Felsen und dann fliegt er flach auf den Felsen. Das ist das Bild, das hier gebraucht wird. Also wer hier stolpert über den Fels des Strauchelns, von dem sagt der Herr Jesus in Lukas 20, jeder, der auf jenen Stein fällt, weil er eben strauchelt an dem Fels des Strauchelns, wird zerschmettert werden. Und das wird gleich beschrieben in Vers 15 in Jesaja 8. Und viele unter ihnen werden straucheln und fallen und werden zerschmettert, das ist genau das Wort, zerschmettert und verstrickt und gefangen werden. Das ist wieder eine Prophetie auf das Jahr 70. Und da wurden eben viele zerschmettert, über 1 Million kam um. Und dann habe ich gesagt, und etwa 97.000 wurden abgeführt in die Kriegsgefangenschaft. Und darum heißt es weiter, und verstrickt und gefangen werden. Hat sich also alles ganz genau so erfüllt. Aber wichtig ist zu beachten, in Vers 15 heißt es, und viele unter ihnen werden straucheln. Nicht alle. Es gab einen Überrest aus Israel, der hat erkannt, Jesus von Nazareth ist der Messias. Aber die große Masse hat ihn abgelehnt. Aber es ist noch interessant, es heißt hier, und er wird zum Heiligtum sein. Da wusste man also schon alttestamentlich, dass der Tempel in Jerusalem eigentlich ein Bild ist von dem Messias. Und der Herr Jesus hat auch in Johannes 2, bei der ersten Tempelreinigung, da hat er zu den führenden Juden gesagt, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Und sie sagen, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden und du willst in 3 Tagen. Und Johannes erklärt, er sprach aber von dem Tempel seines Leibes. Und da sehen wir also der Messias, die Erfüllung des Symbols Tempel im Tempel. Und Symbol und Erfüllung ist so ineinander, aber er ist eben die Erfüllung des Tempels. Er ist das Heiligtum, denn in ihm war der dreieine Gott auf eine einzigartige Weise unter uns Menschen hier auf Erden gegenwärtig. Darum sagt Kolosser 1, es war das Wohlgefallen der Fülle Gottes in ihm zu wohnen. Die Fülle der Gottheit, das ist eben Vater, Sohn und Heiliger Geist zusammen. Und indem der Jesus in diese Welt kam, er der Sohn, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, das heißt in ihm als Mensch, mit einem wirklichen menschlichen Leib, da war eben der eine Gott in seiner ganzen Fülle auf besondere Weise gegenwärtig. Und trotzdem sagt Jesaja, aber zum Stein des Anstoßes, zum Fels des Strauchelns. Und zwar sagt er den beiden Häusern Israels. Das ist interessant. Das eine Haus Israel, das ist Juda, und das andere Haus Israel ist die 10 Stämme, Ephraim. Oder eben die 10 Stämme, auch genannt Israel. Ephraim nannte man die 10 Stämme, zum Beispiel in Hosea sehr oft, weil der erste König über die 10 Stämme nach Salomo, Jerobeam, war aus dem Stamm Ephraim. Und so war Ephraim der führende Stamm und gab den 10 Stämmen den Namen. Und die 2 Stämme, Juda und Benjamin, der Stamm, aus dem die Könige kamen, war Juda, und so bekam eben Juda und Benjamin zusammen den Namen Juda. Das sind die beiden Häuser Israels. Und hier wird gesagt, dass der Messias also beiden Häusern Israels zum Fallstrick sein wird. Das ist ein Problem für die, die denken, ja, aber die 10 Stämme, die wurden doch im Jahr 722 nach Assyrien deportiert und nachher verlieren sie sich in der Geschichte und die sind nicht mehr zurückgekehrt. Die waren gar nicht betroffen. Die haben den Messias gar nicht abgelehnt. Abgelehnt hat nur das Haus Juda. Falsch. Denn wir lesen gerade schon in der Geschichte nach Salomo, 2. Chroniker 10 bis 12, dass schon als Jerobeam an der Macht war, viele aus den 10 Stämmen, die sind übergelaufen zum Südreich. Und dann später in 2. Chroniker 15 bei Asa, auch da werden Leute aus verschiedenen Stämmen genannt, die sind übergelaufen in den Süden, weil sie sahen, dass der Herr mit ihnen war. Und auch später bei Hiskia, der hat sogar eingeladen, solche aus den 10 Stämmen, sie sollten nach Juda kommen. Und so gab es also Überläufer aus allen 10 Stämmen und die sind in Juda geblieben. Das heißt also, das, was man Juda nennt, umfasst eben die Stämme Juda und Benjamin und natürlich auch der Priesterstamm Levi, aber auch aus allen anderen Stämmen. Und deshalb, zur Zeit des Herrn Jesus, gab es wirklich alle 12 Stämme im Land. Und darum sagt Lukas 2 auch die Prophetin Hanna, die auf den Messias wartete, die war aus dem Stamm Aser. Und das ist ja einer der 10 Stämme. Und Paulus sagt in seiner Rede vor Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht, quasi im Tempel. Unser 12-stämmiges Volk, nicht unser 2-stämmiges oder 3-stämmiges Volk. Unser 12-stämmiges. Und jetzt wird auch klar, warum Jakobus in Jakobus 1,1 schreibt, Jakobus, Knecht Gottes, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, sein Gruß. Er schreibt an messiasgläubige Juden, aber da sind alle 12 Stämme vorhanden. Und die konnten vor 2000 Jahren im Normalfall nachweisen, aus welchem Stamm sie kamen. Aber im Jahr 70, bei der Zerstörung Jerusalems, haben die Römer das Archiv der Geschlechtsregister verbrannt. Und darum ging in der Folge für die meisten Juden die Kenntnis verloren, aus welchem Stamm sie genau kommen. Aber unter dem, was man heute Juden nennt, sind alle 12 Stämme vertreten. Ja, also darum beiden Häusern Israels, das wollte ich nur so erklären. Und Edmund, könntest du noch Vers 16 dazu lesen in Jesaja 8? Es ist eine solche Konzentration von Aussagen der Prophetie.
Binde die Offenbarung zusammen, versiegele die Weisung unter meinen Jüngern.
Und noch wörtlicher übersetzt, binde das Zeugnis zu, versiegle, bei dir steht Weisung, Tora heißt Weisung oder eben Gesetz, unter meinen Jüngern. Das heißt, Gott sagt, die Bibel, das Zeugnis Gottes, die Tora, soll ein verschlossenes Buch werden für das Volk, das den Messias verworfen hat. Sie sollen es nicht mehr verstehen können. Und das ist genau das, was Paulus in Römer 11 sagt. Also Israel wird da beschrieben als Ölbaum. Das heißt, Israel ist war das von Gott gegebene Zeugnis in dieser Welt. Aber dieses Zeugnis, erklärt Römer 11, wurde durch die Verwerfung des Messias den Gläubigen aus den Heidenvölkern gegeben. Sie werden dort eingepflanzt als wilde Ölbaumzweige in den kultivierten, schönen Ölbaum hinein. Und der Herr Jesus sagt ja in Lukas 20, Vers 16, er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Das bedeutet, Gott nimmt das Zeugnis von dem jüdischen Volk weg und gibt es, im Klartext gesagt, der Gemeinde, die zum großen Teil eben besteht aus Gläubigen aus den Heidenvölkern, zusammen mit den Zweigen des Ölbaums, die nie ausgerissen wurden. Das sind nämlich die messiasgläubigen Juden. Aber Römer 11 macht klar, es wird der Tag kommen, wo Gott dieses Zeugnis wieder ganz dem Volk Israel geben wird. Und er wird die ausgerissenen Ölzweige wieder einsetzen. Er kann das. Und er wird es auch tun. Israel wird wieder das Zeugnis Gottes werden auf der Erde. Aber was hier eben erklärt wird, der Weinberg wird anderen gegeben, das ist dieser Wechsel, dass nicht mehr das Volk Israel das Zeugnis haben soll auf dieser Erde, sondern es wird gegeben der Gemeinde, die zur Hauptsache aus Menschen, aus den Nationen besteht. Und hier in Jesaja 8, Vers 16 wird gesagt, das Zeugnis soll ihnen verschlossen werden, versiegelt werden, ein versiegeltes Buch, aber unter meinen Jüngern. Das heißt, sie, die Jünger, die dem Herrn Jesus, dem Messias, nachfolgen, sich nicht an ihm geärgert haben, die verstehen die Bibel. Das ist das Gewaltige. Und darum ist es auch so eine beeindruckende Erfahrung, die manche orthodoxen Juden zum Beispiel machen können, wenn sie mit Gläubigen sprechen, aus den Heiden, die zur Gemeinde gehören und merken, die kennen die Bibel viel besser. Die haben eine unglaubliche Kenntnis und die sehen Zusammenhänge, die sie gar nicht sehen. Und die verstehen auch das prophetische Wort in einer Art und Weise, wie das im Judentum gar nicht bekannt ist. Und das ist eine umwerfende Erfahrung, die genau das bestätigt. Versiegle das Gesetz unter oder inmitten meiner Jünger. Ja? Ja, da wollte ich noch drauf kommen. Schön, Vers für Vers. Ich, das ist der Herr Jesus, der Messias. Und ich kann es einfach so absolut sagen. Wieso? Weil der Heilige Geist das so erklärt. Schlagen wir auf, Hebräer 2. Nicht wahr? Es gibt Menschen, die ärgern sich, wenn man etwas absolut sagt. Aber man kann so absolut sein mit dem Wort Gottes, denn hier in Hebräer 2, wird erklärt von dem Herrn Jesus in Vers 11, Edmund, wenn ich bitten darf.
Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem aus diesem Grund, schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen, indem er spricht, kundtun will ich deinen Namen meinen Brüdern, inmitten der Gemeinde will ich dir Lob singen.
Ja, also hier wird zitiert aus Psalm 22, wo die Leiden des Herrn Jesus beschrieben wird, am Kreuz, und dann plötzlich heißt es, du hast mich erhört von den Hörnern der Büffel. Und dann sagt er, ich will deinen Namen kundtun, inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Da spricht der auferstandene Messias. Und hier wird das auf den Herrn Jesus bezogen, der also die Gläubigen nennt Brüder. Er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und er ist es, der jetzt in der Gemeinde Gott Lob singt, das Lob anstimmt. Und dann in Vers 13 heißt es weiter,
und wiederum, ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und wiederum, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat.
Und das sind zwei Zitate aus Jesaja 8, Vers 17 und Vers 18. Nicht wahr? In Jesaja 8, Vers 17 heißt es, ich will auf den Herrn harren. Und das ist dieses Wort hier, das ganz klar der Heilige Geist in den Mund des Herrn Jesus legt. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen. Und dann nochmals, siehe ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Und das ist hier Vers 18. Siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Der Jesus verbindet sich also mit dem Überrest aus den Juden und, wie das Neue Testament zeigt, auch aus den Heidenvölkern. Das sind seine Jünger und die nennt er die Kinder, die Gott ihm geschenkt hat. In Johannes 17 spricht der Herr Jesus als ewiger Sohn zum Vater und er sagt immer wieder von den Gläubigen, die der Vater ihm geschenkt hat. Wir sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Das ist gewaltig. Wer würde das von sich selber so behaupten? Aber so steht das in der Bibel. Und darum sagt der Herr Jesus, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Und wenn wir zusammenkommen als Gemeinde und zur Anbetung und versammeln und Anbetungslieder singen, dann stimmt der Herr Jesus in den Herzen der Gläubigen dieses Lob an. Inmitten der Versammlung will ich dir Lob singen. Und wir haben das Wort Gottes geöffnet und er gibt Licht und Verständnis, während im Judentum das Wort zugeschlossen ist. Und noch mehr, der Jesus sagt hier in Jesaja 8, Vers 17, und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob und will auf ihn hoffen. Also hier wird gesagt, dass Gott sein Angesicht vor Israel als ein Volk, das den Messias ablehnt, verbirgt. Und das kann man so konkret belegen. Nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges und der Vernichtung von 6 Millionen Juden, da konnte ja Martin Buber vor den Nazis fliehen und er ging in die USA. Und nach dem Krieg hat er dort Vorträge gehalten, die dann in einem kleinen Büchlein zusammengefasst wurden und die haben den Titel Gottes Finsternis. Und er wollte damit sagen, er war ein sogenannter Religionsphilosoph. Er glaubte, dass es Gott gibt. Aber er sagte, es ist so wie bei einer Sonnenfinsternis. Ich glaube, das Wort Gottesfinsternis hat er selber erfunden. Das gibt es im Deutschen nicht. Bis dahin. Aber er hat das erfunden, aber gebildet aus Sonnenfinsternis. Und bei der Sonnenfinsternis, die Sonne ist immer noch da. Aber sie wird verborgen. Und er wollte sagen, Gottesfinsternis, Gott ist in unserer Zeit verborgen. Und darum sagen auch viele Menschen in unserer modernen Gesellschaft, wo ist Gott? Ich spüre nichts. Ja, das ist, weil sie unter einer Gottesfinsternis leiden. Und darüber spricht Buber. Und es ist genau diese Erfahrung, Gott verhüllt sein Angesicht. Und viele Menschen haben Mühe zu sehen, wo ist er? Und da wurde auch die Frage gestellt, wo war Gott in Auschwitz? Aber Gott hat nie aufgehört zu existieren. Er hat auch da existiert, aber sein Angesicht war verhüllt. Und das gilt eben für diese vergangenen 2000 Jahre, in denen das jüdische Volk so Verfolgung erlitten hat, durch all die Jahrhunderte hindurch. Es war eine Gottesfinsternis. Aber die wurde vorausgesagt in Jesaja 8, Vers 17. Und dann nochmals Vers 18, siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Der Messias verbindet sich mit all den ihm geschenkten Kindern Gottes aus dem jüdischen Volk und aus den Heidenvölkern. Und er sagt, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Leot ulemofet auf Hebräisch bedeutet Zeichen und Wunder oder auch Vorbild und Warnung. Das heißt, es ist ein Phänomen. Wie kommt es, dass in den vergangenen 2000 Jahren Millionen von Nichtjuden zur Erkenntnis kommen, Jesus von Nazareth, dieser Jude, ist der Messias. Er ist der Erlöser für Israel und für alle Völker. Und das ist ein Phänomen. Während also durch 2000 Jahren immer nur ein relativ kleiner Überrest aus Israel zum Glauben kam, kommen unter den Völkern Millionen zum Glauben. Und wenn ich sage Millionen, meine ich nicht diese Millionen von Bekennern, die sich einfach Christen nennen, aber gar keine Christen sind, so wie manche Schneider heißen und keine Schneider sind. Aber es ist so, dass allein heute in China schätzt man die Untergrundkirche, die also verfolgt worden ist in den vergangenen Jahrzehnten und zum Teil auch heute noch, dass die aus etwa 100 Millionen besteht. Und das sind also Chinesen, die wirklich bereit sind, einen hohen Preis zu bezahlen für ihren Glauben. Das sind schon 100 Millionen. Und wie erst durch alle 2000 Jahre hindurch Menschen aus allen Nationen der Welt sind zum Glauben gekommen und der Herr sagt, wir sind zu Zeichen und Wundern in Israel. Das ist ein Phänomen. Wie ist das möglich? Das ist eben ein Wunder, das Gott gewirkt hat. Aber es ist alles so kompakt in Jesaja eben erklärt. Wie sind wir auf Jesaja gekommen? Der Herr sagt, eben von solchen, die auf den Stein fallen und die werden zerschmettert werden. Aber dann spricht er von einer zweiten Gruppe, der Stein wird auf sie fallen und er wird sie zermalmen. Und das ist eine Anspielung auf Daniel 2. Ja, genau. Schlagen wir auf, Daniel 2. Da haben wir die Prophetie über das Standbild, das die vier Weltreiche ab Daniel bezeichnet. Der Kopf von Gold, das babylonische Reich und dann der nächste Teil einer Statue, das medopersische Reich, dann das griechische Reich und dann die Beine bis hin zu den Füßen, das römische Reich und bis hin zu dem modernen Europa. Und jetzt lesen wir in Daniel 2, in der Vision sieht nämlich der König, und das erklärt Daniel in 2, Vers 34, einen Stein. Liest du?
Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurden zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt, und sie wurden wie Spreu aus dem Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde.
Ja, da sagt er noch, das ist der Traum und seine Deutung wollen wir von dem König ansagen. Genau, danke. Und da wird also klar, dass das vier Weltreiche sind, diese vier Teile der Statue. Und der Stein, das ist eben der Messias, der dann am Ende der Tage das tausendjährige Friedensreich aufrichten wird. Und wenn er kommt, wird er eben die Statue treffen und zermalmen. Das ist der Ausdruck zermalmen. Darum war es mir so wichtig, dass das in Lukas 20 eben korrekt übersetzt ist. In dem ersten Fall, jeder, der auf jeden Stein fällt, wird zerschmettert werden. Das ist die Katastrophe des Jahres 70 nach Jesaja 8. Aber auf wen der Stein, aber fällt, den wird er zermalmen. Das ist der Messias, wenn er kommt in der Endzeit, um das neue Europa zu vernichten und überhaupt alles, was auf dieser Erde ihm entgegensteht, zu zermalmen, um dann sein Reich aufzurichten. Und die Reaktion der Schriftgelehrten, Vers 19. Und die Schriftgelehrten und die Hohenpriester suchten in derselben Stunde die Hände an ihn zu legen. Das ist ihre Reaktion. Sie versuchen ihn zu töten. Aber damit bestätigen sie ja gerade nochmals, dass sie sich an dem Stein stoßen. Aber es ist noch nicht Zeit hier an diesem Dienstag. Doch sie fürchten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie geredet hatte. Die haben es gecheckt. Der Herr meinte sie. Aber in welcher feinen Art der Herr das gemacht hat. Er hat nicht einfach gesagt, ich bin der Messias. Sag ein Gleichnis. Und er deutet an auf die Prophetie aus Jesaja 8, Daniel 2, Psalm 118. Feine Art. Und wirklich, wer ein Ohr hat zu hören, der hört und versteht. Und die merken, das ist auf uns bezogen. Aber sie lehnen natürlich diesen Bezug ab. Das ist das Problem. Ja, Carlo?
Interessant ist auch, in Vers 17 heißt es, er aber sah sie an. Ich denke, das ist ein Augenblick gewesen, wo Schriftgelehrte sicher enorm offen worden sind. Oder?
Jawohl, also, du sagst Vers 17, er aber sah sie an und sprach. Wobei, das ist die Volksmenge. Er sagt ja dieses Gleichnis zu dem Volk, nicht wahr? Vers 9. Und die sagen dann eben sie, das sei ferne. Und dann heißt es ausdrücklich, er aber sah sie an und sprach. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Und das heißt also, der Herr hat Augenkontakt mit den Leuten im Volk aufgenommen. Was muss das für die gewesen sein? Die Augen des Sohnes Gottes direkt. Wir werden in Lukas etwas später noch einmal etwas sehen über Augenkontakt mit dem Herrn Jesus. Petrus verleugnet den Herrn dreimal. Und dann heißt es plötzlich, er war doch im Privathaus von Kaiaphas drin und Petrus und Johannes waren ja draußen im Hof und dann kam eine Situation, wo er von innen Blickkontakt hatte zu Petrus. Er blickte ihn an und Petrus bricht zusammen und geht weinend hinaus. Aber noch etwas später, dieser Augenkontakt, als Judas kommt und ihn küsst und der Herr Jesus sagt, Freund, das ist, wenn man jemandem sagt Freund, dann sagt man nicht Freund, sondern das ist Augenkontakt. Freund, wozu bist du gekommen? Und er bricht nicht zusammen. Ja, aber das, es gibt noch mehr Stellen, wo man solche Dinge sieht, wie der Herr eben ausdrücklich anblickt. Und das sind ganz kostbare Stellen, eben die wirklich zeigen, wie der Herr sucht den ganz persönlichen Kontakt zu uns. Und es ist wichtig, dass wir diesen Kontakt auch suchen. Im Psalm 32, Vers 8 heißt es, mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten, den Weg, den du gehen sollst. Seid nicht wie die Pferde und wie die Esel. Die muss man eben mit Zaum und Zügel bändigen. Und dort heißt es, mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Aber dann ist es nötig, dass ein Augenkontakt da ist. Und wenn Gläubige sagen, wie kann ich wissen, was der Wille des Herrn ist? Wie kann ich wissen, was mein Weg sein soll? Ja, wenn kein Augenkontakt da ist. Man muss wirklich diese Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, in der persönlichen Andacht, überhaupt eben im persönlichen Glaubensleben, im Umgang mit dem Herrn. Und dann kann er uns raten und den Weg weisen. Und das ist eigentlich die schönste Art von Erziehen. Es gibt Kinder, die kann man nur einen Blick und die wissen, was los ist und parieren. Das ist die einfache Art von Erziehen. Das hätte mir immer gewünscht, das würde nur so gehen. Aber das sind so besondere Momente. Es braucht mehr. Aber so möchte der Herr uns erziehen und führen. Also vielen Dank für den Hinweis. Jetzt gehen wir weiter. Vers 20. Jetzt schicken sie Aufpasser, die sich verstellten, als ob sie gerecht wären, um ihn in der Rede zu fangen. Wenn man das vergleicht mit Matthäus 22, Vers 15 bis 16, dann sieht man, diese Aufpasser waren Jünger der Pharisäer. Das waren also Pharisäer, zusammen mit Herodianern. Und die Herodianer, das war eine Gruppe von im Judentum, die waren mit der Dynastie von Herodes verbündet und damit auch Verbündete der Römer. Also wirklich Gruppen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Pharisäer und Herodianer, das ist wie Feuer und Wasser. Aber wir sehen hier in Lukas 20 die verschiedensten Gruppen des Judentums kommen. Als nächstes kommen dann hier im Kapitel die Sadduzäer. Das war nochmals eine ganz andere Richtung im Judentum. Alle kommen, und es wird an diesem Tag, an diesem Dienstag klar, alle lehnen ihn ab. Alle ärgern sich an dem Fels des Strauchelns. Und die kommen und sagen, Vers 21, Lehrer, wir wissen, dass du recht redest und lehrst und die Person nicht ansiehst, sondern den Weg Gottes nach der Wahrheit lehrst. Das ist unglaublich. Also ganz erklärte Feinde im Herzen, die können kommen und können so schön sprechen. Und man denkt, also das gibt's ja nicht. Doch, das gibt's und es gibt's auch heute noch. Römer 16, Vers 15. Das kann sogar in der Gemeinde so kommen. Leute, die wunderschön sprechen können. Jetzt sage ich es richtig. Römer 16, Vers 17. Das Gedächtnis hat mich kurz verlassen.
Ich mahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Parteiungen und Ärgernisse anrichten, und wendet euch von ihnen ab.
Also Paulus sagt, wenn Leute in der Gemeinde kommen, die Zwiespalt anrichten, Ärgernis, das heißt, eigentlich ist gemeint ein Stellholz, wo man drüber stolpern kann, oder etwas, das im Weg ist, eben dass man stolpert. Und zwar kommen die entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt. Die sprechen also gegen die Lehre, die die Römer in der Gemeinde immer gehört haben. Und dann heißt es von ihnen, Vers 18,
denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch süße Worte und schöne Reden verführen sie die Herzen der Arglosen.
Ja. Ganz schön. Man denkt, so fromm, und genau so sind die gekommen. Wir wissen, dass du recht redest, das stimmt schon, was du sagst, und du bist auch jemand, der achtet nicht auf die Person, ob das jetzt diese Gruppe ist oder jene, du bist einfach gerecht und du lehrst den Weg Gottes. Und jetzt kommt eine hinterhältige Fangfrage. Das erinnert mich so heute. Heute würde ein Journalist, der ein Feind der evangelikalen Christen ist, der würde sagen, ja, wie ist das bei euch? Würdet ihr einen, der homosexuell veranlagt ist, eine Möglichkeit geben, sich zu verändern? Und dann sagt er, ja, natürlich, in der Seelsorge. So, jetzt haben wir euch. Und im Moment ist das noch nicht strafbar, aber es ist geplant, eine Motion vorzubringen, dass es verboten ist in der Schweiz, dass jemand hier, wie man sagt, therapiert werden dürfte. Das könnte also in absehbarer Zeit strafbar werden. Und wenn dann eben solche Fragen kommen, ja, wie ist das bei euch, wie seht ihr das? Genau, um in die Falle hineinzufallen. Und wie muss man bei solchen Leuten reagieren? Der Herr zeigt hier ein Beispiel. Die sagen, ist es erlaubt, dass wir dem Kaiser Steuer geben oder nicht? Und das ist natürlich eine Fangfrage, denn Israel war damals unter der Fremdherrschaft der Römer. Und alle Juden mussten Steuern bezahlen. Aber die allermeisten Juden waren überzeugt, diese Fremdherrschaft ist nicht Gott gewollt. Und eigentlich müssten wir als Volk Gottes nicht diesen Heiden Geld abgeben. Aber wer das durchsetzte, der kam mit der militärischen Macht Roms in Konflikt. Aber wenn gewisse Juden sagten, doch, man darf Steuern abgeben, dann wurden die von den meisten gesehen als Verräter des jüdischen Volkes. Also sie wollen den Herrn wirklich in eine Zwickmühle bringen, indem er öffentlich etwas sagt, so oder so kann man ihn nehmen. Und der Herr antwortet und sagt, zeig mir einen Diener. Müssen Sie da auf den Tempelplatz eine römische Münze herausnehmen. Ja, wieso haben Sie keine jüdische Münze? Ja, die Römer haben das Zahlungssystem auch festgelegt in Israel. Das war also ganz normal im Alltag, bezahlte man mit römischen Münzen. Denar, ungefähr ein Tageslohn damals eines Arbeiters. Und der Herr sagt, welches Bild ist darauf? Welche Aufschrift? Und sie sagen, des Kaisers. Und auf der Aufschrift steht sogar, dass er göttlich sei und Sohn Gottes sei. Und der Herr sagt, gebt daher dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wenn da sein Bild drauf ist, dann ist das seine Münze. Dann müsst ihr sie ihm geben. Aber wenn er sagt, und gebt Gott, was Gottes ist, welches Bild ist da? Bei uns Menschen? Ja, in 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir, dass Gott den Menschen erschaffen hat in seinem Bild. Das heißt, weil er uns erschaffen hat in seinem Bild, gehören wir ihm. Und unser ganzes Leben, unser ganzes Sein, alles ist ihm verpflichtet. Und wenn der Herr sagt, gebt dem Kaiser, was ihm gehört, und Gott, was ihm gehört. Und das würde heißen, die hätten da auf die Knie gehen müssen. Denn Gott, der Gott Israels, stand vor ihnen. Und diese Antwort war so beeindruckend, Vers 26, sie vermochten nicht, ihn bei einem Wort vor dem Volk zu fangen. Und sie verwunderten sich über seine Antwort und schwiegen. Genau das, was der Herr uns verheißen hat in Lukas 21. Ich werde euch Mund und Weisheit geben, der alle eure Widersacher nicht werden widerstehen oder widersprechen können. Und das hat er so vorgezeigt. Und dann kommen die Sadduzäer, aber die Zeit ist vorbei. Dann machen wir ohne dazu eilen bei Vers 27 nächstes Mal weiter und werden sehen, es kommt zu dem Höhepunkt, dass am Schluss alle Gruppen des Judentums schweigen müssen. Er hat ihnen wirklich den Mund gestopft. Aber bei jeder Gruppe auf die ihnen entsprechende Art. Und sie wagten ihn nicht mehr zu befragen. Und dann stellt der Herr Jesus an diesem Tag noch eine Frage. Und diese Frage, die er stellt in Vers 41, die werden wir auch nächstes Mal anschauen, das ist eine Frage, die er an das Judentum gerichtet hat, die bis heute vom offiziellen Judentum noch nicht beantwortet worden ist. Aber die hängt damit zusammen, ist Gott dreieinig oder nicht? Ist der Messias Gott oder nicht? Und diese Frage müssen sie noch beantworten. Die hat er da gestellt, die ist bis heute noch nicht beantwortet. Aber zum Beispiel ein sehr gescheiter Rabbi hat einmal sich so ausgedrückt, all diese Stellen mit dem Engel des Herrn im Alten Testament, die sind ein echtes Problem für das Judentum. Denn diese Person ist von Gott gesandt und sie wird selber als Jahwe bezeichnet. Und er sagt, die Lösung des Problems wird wohl sein, dass man am Schluss die Dreieinheitslehre akzeptieren muss. Aufgrund des Alten Testaments. Aber eben, das ist ein bisschen vorgegriffen. Wir schauen uns das dann nächstes Mal noch genau an.